Weidmann Zeil und herzlich willkommen zu Jagdcast, dem Podcast für Jäger und andere Naturliebhaber. Hallo ihr Lieben. Ja, bevor wir heute unsere Miniserie zum Thema Blei mit einem super interessanten Interview mit Frau Dr. Annalena Trinogger fortsetzen, gibt es eine ganze Menge zu erzählen. Also zum einen, in aller Kürze, bin ich in der Zwischenzeit zum Hegeringleiter gewählt worden. Eine Erfahrung, die ich euch nur wärmstens empfehlen kann. Also man kriegt nochmal ganz neue Einblicke in das Thema Jagd. Und das soll heute in der Vorrede mein eigentliches Thema sein, war ich im Auftrag des Landesjagdverbands zusammen mit Vertretern des BUND Schleswig-Holstein und des Landesverbands Erneuerbare Energien Schleswig-Holstein im Innenministerium hier im Land, wo wir alle drei gemeinsam für den Schutz der Wanderkorridore unserer Wildtiere geworben haben. Also das alleine schon mal sehr bemerkenswert. Während des Meetings, da haben wir aber seitens der Ministeriumsmitarbeiter immer wieder zu hören gekriegt, ja, wir finden es ganz toll, dass sie zu dritt hier sind, aber wir können hier auch nicht mehr schützen, weil uns ganz oft durch Bundesgesetze die Hände gebunden sind. Und während des Meetings kam mir immer wieder der Gedanke, das kann doch nicht sein, dass wir uns von schlechten Gesetzen hier die Hände binden lassen. Also müssen wir doch dann am besten die Gesetze ändern. Und deshalb habe ich mit einigen Freunden zusammen in der Zwischenzeit eine Petition ins Leben gerufen. Das Ganze ist detailliert beschrieben auf der Seite www.change.org/Lebensraum. Also schaut es euch bitte mal an. Wir haben auch mit dem Edelwild eine Sonderausgabe dazu gemacht. Also die findet ihr unter www.dasedelwild.de. Und da ist es Ausgabe 2, wo der ganze Sachverhalt auch nochmal ausführlich beschrieben ist. Also schaut euch das bitte an, unterstützt die Petition und teilt sie bitte nach Kräften. Also wir machen das zweistufig, aber in der zweiten Stufe brauchen wir innerhalb von 4 Wochen 50.000 Unterstützer und das ist wirklich ein dickes Brett. Ja, und dann gibt es noch eine Veränderung auf der Sponsorenseite. Also Fortex Optics steht treu an der Seite von Jagdcast, aber bei Fana Protos, da gab es leider eine Veränderung im Management und die neue Chefetage, die sieht den Fokus nicht im jagdlichen Bereich und deshalb haben wir uns dann eben mit Wirkung zum Juni diesen Jahres auch voneinander getrennt. Also, falls ihr ein Unternehmen habt und euch im jagdlichen Bereich etwas stärker exponieren möchtet, seid ihr herzlich eingeladen, mich zu kontaktieren. Na, ihr kennt die Adresse jagdcast@gmx.de. So, das soll es jetzt aber auch der Vorrede gewesen sein. Ihr hört jetzt noch ein kurzes Wort zu meinem treuen Sponsor Vortex und dann geht es auch schon direkt ins Interview. Viel Spaß dabei. Jagdcast wird dir präsentiert von Vortex Optics. Ob für Ansitz, Drückjagd, Nachsuche oder gar Long-Range-Shooting, Vortex Optics hat für jeden Anwendungsfall die richtige Ausrüstung parat. Mehr Informationen zu den Produkten von Vortex Optics findest du unter www.vortexoptik.de. Herzlich willkommen bei Jagdcast, Frau Trinogger.
Hallo, Herr Zabel.
Frau Trinogger, ich sag mal, außer dem Wolf wird in Jägerkreisen nichts, aber auch gar nicht so heiß diskutiert wie bleifreie Munition. Und jetzt haben Sie sich ausgerechnet dieses Thema für Ihre Doktorarbeit ausgesucht. Was hat Sie dazu veranlasst, sich auf, ich sag's mal, dieses Minenfeld zu begeben, bei dem man ja eigentlich nur verlieren kann?
Uns ging es darum, diese Unsicherheit, die damals ja noch viel stärker als heute bestand, was die Tötungswirkung bleifreier Geschosse angeht, auszuräumen und eben auf einer datenbasierten Ebene Aussagen treffen zu können, ob es tatsächlich Unterschiede gibt in der Tötungswirkung zwischen bleifreien und bleihaltigen Geschossen, ob also das Material als solches da tatsächlich zu einem Unterschied führt.
Ja, mal ganz konkret zu Ihrer Arbeit. Ihre Arbeit trägt den Titel, zunächst mal auf Englisch, das ist die Comparison of the Performance and Fragmentation of Common Lead-Free and Lead-Based Hunting Rifle Bullets in Shot Wild Ungulates and in Ballistic Soap. Also sinngemäß übersetzt ist das in etwa der Vergleich der Leistung und Fragmentierung üblicher bleifreier und bleibasierter Jagdbüchsengeschosse in erlegten wilden Huftieren und in ballistischer Seife. Das allein klingt schon super spannend und dabei gibt der Titel noch nicht mal die gesamte Komplexität Ihrer Arbeit wieder, die sich drei Kapitel oder Sie haben konsekutiv dissertiert, also Sie haben drei Veröffentlichungen gemacht, in denen Sie eben Ihre Erkenntnisse niedergeschrieben haben, auf die ich auch gleich gerne eingehen würde. Aber bevor wir uns die Materie genauer erschließen, wäre es ganz hilfreich, wenn Sie uns eines der Schlüsselworte, was in Ihrem Titel aufgeführt wird, nämlich die Leistung, einmal erklären würden. Was macht die Leistung von Jagdgeschossen aus?
Naja, im Grunde genommen ist das, was Sie als Leistung bezeichnen, die Wirksamkeit des Geschosses beziehungsweise das Wirkpotenzial, das ein Geschoss eben mit sich bringt und das es dann unter den Bedingungen auf der Jagd auch umsetzen kann. Letztendlich ist es ja so, dass die Geschosskonstruktion in irgendeiner Art und Weise das Verhalten im Zielmedium beeinflusst und dass ja daraus eben ein Potenzial resultiert, das wir näher betrachtet haben.
Okay. Also letztendlich ist es aber auch, wenn wir über Jagdgeschosse sprechen, wahrscheinlich einfach auch die Tötungswirkung und die Geschwindigkeit, mit der eine tödliche Wirkung einsetzt, ne? Kann man das so sagen?
Ja, das ist natürlich so. Das Ziel bei einem jagdlichen Schuss ist ja immer, das Tier möglichst schmerzarm und möglichst schnell zu töten. Man möchte ja keine vermeidbaren Schmerzen oder Leiden zufügen. Und das ist tatsächlich, also wie Sie sagen, das Potenzial ist das, was sich dann hinterher eben in einer entsprechenden Tötungswirkung widerspiegelt, wenn denn die anderen Parameter stimmen, also die Schussplatzierung im Wesentlichen auch stimmt.
Ja, okay. Nun heißt Ihre erste Publikation zu dem Thema Fragmentierung bleifreier und bleibasierter Jagdgewehrgeschosse. Also das ist ein wiederkehrender Vergleich. Klar, das ist die eigentliche Fragestellung, wie sich die beiden unterscheiden. Unter realen Jagdbedingungen in Deutschland. Warum ist die Fragmentierung der Geschosse in diesem Kontext wichtig?
Da ging es zunächst mal darum, überhaupt Daten zu sammeln darüber, wie sich diese Geschosse im Tierkörper verhalten, was sie da an Fragmenten hinterlassen und im Grunde genommen, wie sich das Geschossmaterial rund um den Schusskanal verteilt. Das sind letztendlich ja Parameter, die auch für den Umgang mit Wildbret eine Rolle spielen, auch im Hinblick auf die Lebensmittelsicherheit. Das war jetzt nicht unbedingt unser vornehmliches Thema, aber auch in dieser Hinsicht lassen sich aus unseren Daten ja Rückschlüsse ableiten. Und was das Thema Seeadler oder überhaupt Greifvögel oder Aasfresser angeht, ist es natürlich von Bedeutung zu wissen, wo sich eventuell Splitter finden und ob es dann eben eine Rolle spielt, wenn man Aufbruch zum Beispiel im Revier hinterlässt.
Okay. Das Paper bezieht sich nun ausdrücklich auf reale Jagdbedingungen. Wie haben Sie denn die realen Bedingungen hergestellt?
Das waren alles Tiere, die ganz normal im Rahmen der Jagdausübung erlegt worden sind und die wir dann eben zeitnah nach der Erlegung geröntgt haben. Und ja, darauf bezieht sich diese Formulierung. Also das sind keine standardisierten Bedingungen gewesen, sondern Tiere, die tatsächlich einfach im Rahmen von regulären Jagden geschossen wurden.
Und die haben Sie denn unaufgebrochen geröntgt? Oder
wie? Die haben wir unaufgebrochen geröntgt, weil wir ja auch die Verteilung der Splitter in den Organen sehen wollten, was natürlich nicht mehr in der Form möglich ist, wenn man den Tierkörper und den Aufbruch getrennt röntgt. Mhm. Also wenn man die Platzierung betrachten möchte, ist es ja sinnvoll, das Ganze eben im Zusammenhang zu betrachten.
Ja, und was ist Ihnen dabei aufgefallen?
Also was sehr eindrücklich ist, ist tatsächlich der Unterschied im Splitterverhalten, den man ganz eindeutig sehen kann bei allen bleihaltigen Geschosstypen, die wir in der Untersuchung hatten. Wir haben ja für diese Studie aufgeteilt in zwei bleifreie Geschosstypen, bleifreie Deformationsgeschosse und bleifreie Teilzerlegungsgeschosse und dann eben noch in drei bleihaltige Geschosstypen, so, ich sag jetzt mal, einfache Teilmantelgeschosse waren der eine Typ, dann eben bleihaltige Geschosse mit zwei Kernen unterschiedlicher Härte und dann noch Bonded-Geschosse. Und bei allen diesen drei bleihaltigen Geschosstypen sieht man eine ganz typische Splitterwolke, die im Grunde genommen aus der Literatur auch schon bekannt war, die da teilweise als Bleischneesturm bezeichnet wird. Das ist also eine Wolke von sehr vielen, in der Mehrzahl auch sehr kleinen Fragmenten, sodass man also tatsächlich, wenn man auf ein Röntgenbild guckt, schon vom ersten Blick her sagen kann, mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit, ob es sich um ein bleihaltiges Geschoss handelt oder nicht.
Und wie schaute das jetzt bei den bleifreien Geschossen aus?
Bei den bleifreien war es so, dass sich in vielen Fällen bei den Deformationsgeschossen gar keine Splitter zeigten. Wir hatten zwei Ausreißer sozusagen, aber in der Mehrzahl gab es da gar keine Splitter. Und bei den bleifreien Teilzerlegungsgeschossen waren es weniger Splitter und die da waren, waren auch deutlich größer, was zum einen natürlich unter Lebensmittelsicherheitsgesichtspunkten von Vorteil ist, weil man sie auch besser entfernen kann, aber auch im Hinblick auf aasfressende Tiere. Eine Kollegin von mir hat ja gezeigt, dass Seeadler größere Metallfragmente aussortieren können, sodass man da zu dem Schluss kommen kann, dass es deutlich einfacher ist, für solche Greifvögel eben eine typische abgerissene Fahne von einem bleifreien Geschoss auszusortieren aus einem Aufbruch, als eben diese sehr kleinen Bleireste.
Ja. Gut, in diesem Schritt ging es ja noch nicht um die Tötungswirkung, aber die haben Sie dann wahrscheinlich im nächsten Paper mit berücksichtigt oder sind Sie da auch schon drauf eingegangen jetzt während dieser ersten Arbeit?
In diesem Paper geht es tatsächlich noch nicht um die Tötungswirkung. Man kann ein bisschen dann den Rückschluss ziehen aus den beiden anderen Teilen, dass dieser Unterschied im Splitterverhalten letztendlich keine Auswirkungen auf die Tötungswirkung hat. Das wurde ja auch diskutiert, ob eine starke Fragmentierung des Geschosses notwendig ist oder einen positiven Effekt auf die Tötungswirkung hat, ob das also quasi eine zusätzliche Komponente in der Tötungswirkung darstellt oder nicht. Insofern haben wir dann schon auf diese Splitterdaten zurückgegriffen. Aber das Paper als solches geht erstmal nicht auf die Tötungswirkung ein.
Ja, wenn wir uns jetzt die unterschiedlichen Wolken vor Augen führen, also haben Sie das gerade beim Blei als Schneegestöber bezeichnet oder wie war Ihre Formulierung?
Ja, es ist so eine Art Schneesturmbild. Ja, also es sieht aus wie eine Menge Schneeflocken, ein Schneegestöber, das man da eben sieht, sehr viele helle Punkte auf dem Röntgenbild.
Nun wird ja oder wurde in den letzten Jahren den Bleifreien geschossen, gerne mal nachgesagt, dass sie eben sehr hohe Wildbretentwertung mit sich führen. Hat sich das eben im Rahmen Ihrer Versuche bestätigt? Gehen die kreuz und quer durch den Körper und machen dadurch entsprechend mehr Schaden am Wildbret als Bleigeschosse?
Also das lässt sich aus unseren Daten so nicht bestätigen. Eher ist es so, dass durch diese starke Fragmentierung der bleihaltigen Geschosse und durch die Verteilung der Splitter, die ja nicht nur direkt im Schusskanal und in dem zerstörten Gewebe sitzen, sondern eben auch durchaus mehrere Zentimeter entfernt. Also wir hatten wir haben ja den maximalen Abstand der Fragmente vom Schusskanal gemessen für jeden Schuss und da waren die durchschnittlichen Werte für alle drei bleihaltigen Typen bei über 10 Zentimetern. Also durch diese weite Verteilung lässt sich eher noch sagen, dass man mehr Wildbret verliert durch die Verwendung von bleihaltigen Geschossen, weil man eben mehr entfernen muss, um keine Verbrauchergefährdung hinterher zu haben, um eben keine hohen Bleiwerte im Wildbret zu provozieren. Deswegen würde ich das tatsächlich eher andersrum sehen.
Nun haben Sie das Thema Lebensmittelsicherheit mehrfach angesprochen und ich weiß, das ist nicht primär Thema Ihrer Arbeit, aber 10 Zentimeter gerade bei so einem Stück Rehwild ist ja schon eine ganze Menge und ich vermute mal im Radius. Ne? Haben Sie auch Erkenntnisse gewonnen mit Blick auf die Lebensmittelsicherheit, gerade was die Verwendung von Bleigeschossen angeht?
Naja, Erkenntnisse in dem Sinne, dass es eben auch aus dieser Sicht eher Nachteile hat, bleihaltige Geschosse zu verwenden, weil eben tatsächlich wertvolles Lebensmittel verworfen werden muss in einem Ausmaß, das man vielleicht bei einem bleifreien Geschoss nicht hätte.
Ja. Oder eigentlich müsste. Ne? Ich weiß nicht, wer den Schusskanal dann eben immer gründlich im Radius von 10 cm ausschärft. Ich habe das bestimmt nicht immer gemacht. Aber gut, er schießt Gott sei Dank auch schon lange nicht mit Blei. Aber in Ihrem zweiten Paper geht es dann auch wirklich ans Eingemachte. Ne? Also ich habe den Titel mal wieder übersetzt für mich und sinngemäß ist es dann eben die Frage, ob bleifreie Jagdgewehrgeschosse bei der Tötung von Wildtieren genauso wirksam wie herkömmliche Bleigeschosse sind. Und der Untertitel, ein Vergleich basierend auf Wundgröße und Morphologie. Klar, die zwei Themen lassen sich nicht trennen, deshalb haben sie sich ja wahrscheinlich auch zusammengefasst. Aber nun ist die Wundballistik ist ja ein sehr komplexes Thema. Das ist ja was anderes als mal eben so ein Tierkörper zu röntgen. An der Bleiwolke verändert sich wahrscheinlich eine Sekunde nach Auftreffen des Geschosses nichts mehr. Aber so ein Wundkanal, die Zielballistik oder Wundballistik, da passiert ja ganz viel innerhalb von Sekundenbruchteilen, wenn das Geschoss in den Körper eindringt und diesen zumindest teilweise durchdringt. Erzählen Sie uns doch mal bitte, Schritt für Schritt, was da alles im Rahmen der Wund- und oder Zielballistik heißt es ja auch ab und zu, so alles passiert.
Na, es ist letztendlich so, dass es mehrere gewebeschädigende Mechanismen gibt, wenn ein Geschoss auf einen Körper auftrifft. Zum einen zerstört es natürlich direkt Gewebe, und das ist der Teil, den wir jetzt auch im Rahmen dieses Papers näher betrachtet haben. Also es hinterlässt einen permanenten Wundkanal aus zerrissenem, zerstörtem Gewebe, den man darstellen kann mittels bildgebender Verfahren. Also wir haben für diese Studie computertomografische Aufnahmen genutzt, auf denen man diese Gewebezerstörung schön sehen und auch ausmessen kann, und haben dann auch pathologisch-anatomische Untersuchungen an den Tierkörpern noch durchgeführt, um die Verletzungen zu beschreiben. Das ist der eine Punkt, dass das Gewebe direkt zerrissen, zerstört wird. Und dann gibt es eben auch noch die sogenannte temporäre Wundhöhle, die im Zusammenhang mit dem Geschossdurchtritt entsteht, bei der das Gewebe sozusagen gedehnt wird, verlagert wird, und die Auswirkungen dieses Prozesses sind dann je nach Gewebe sehr unterschiedlich. Ein elastischeres Gewebe verträgt natürlich mehr Dehnung als ein weniger elastisches. Deswegen kann man eben, sind die Schädigungen durch diese temporäre Wundhöhle oder Schusskanalhöhle in der Lunge als elastischem Organ auch geringer, als sie zum Beispiel in der Leber sind. Also das ist ein weiterer Mechanismus, der dann aber eher bei uns Betrachtung gefunden hat in dem dritten Teil, in dem wir mit ballistischer Seife gearbeitet haben. Und dann gibt es ja auch noch die Schockwelle, die immer wieder diskutiert wird, auch in der Literatur, die eine akustische Welle ist, die dann durch das Gewebe läuft. Das haben wir nicht näher untersucht in unserer Studie. Allerdings ist es auch so, dass in der gesamten wundballistischen Literatur dieser Schockwelle eher geringe Auswirkungen zugemessen werden, also dass das auch insgesamt als fraglich gilt, ob sie überhaupt einen Effekt auf die Wirkung hat.
Ja, okay, habe ich das jetzt richtig verstanden? Also Sie haben letztendlich von diesen 2 bis 3 verschiedenen Faktoren, die dann eben im Rahmen der Wundballistik wirken, haben Sie die bleibenden Schäden untersucht?
Für diesen Teil haben wir die bleibenden Schäden untersucht, ja.
Ja.
Also letztendlich, natürlich spielt auch die temporäre Höhle in gewisser Weise eine Rolle, weil sie unter Umständen zu Gewebezerreißungen führt. Aber primär ging es in diesem Teil der Arbeit um die bleibende Wundhöhle, ja.
Ja. Und haben Sie da Unterschiede festgestellt zwischen Blei oder den, wir müssen es ja eigentlich viel weiter fassen. Sie haben ja vorhin gesagt, was für Geschosstypen Sie alles verglichen haben. Aber gab es generell Unterschiede zwischen bleihaltigen und nicht bleihaltigen Geschossen oder auch zwischen den unterschiedlichen Geschosstypen?
Also wir haben für diesen Teil nicht mehr 5 Typen unterschieden, sondern 3, 2 bleifreie und eben alle bleihaltigen Geschosse zusammengefasst. Also wieder die bleifreien Deformationsgeschosse, bleifreie Teilzerlegungsgeschosse und alle bleihaltigen. Und letztendlich hat sich kein signifikanter Einfluss des Geschosstyps auf das Maximum der Schusskanalquerschnittsfläche gezeigt. Was sich gezeigt hat, war, dass es Unterschiede innerhalb der bleifreien Geschosse gab. Also der Schusskanaldurchmesser, den wir gemessen haben am Einschuss und dann immer in Abständen von 5 Zentimetern im Tierkörper. Also dieser Schusskanaldurchmesser war signifikant größer bei den bleifreien Deformationsgeschossen als bei den bleifreien Teilzerlegungsgeschossen. Aber es gab keinen signifikanten Unterschied zwischen bleifrei und bleihaltig. Also tatsächlich eher ein konstruktionsbedingter Unterschied als ein materialbedingter.
Ja, und die Rückschlüsse, die Sie jetzt mit Blick auf die Tötungswirkung gezogen haben, und kann man da sagen, dass sich da irgendwelche Unterschiede herauskristallisiert haben? Tötet das eine besser als das andere?
Da muss man letztendlich sagen, dass die Geschosse, die wir für diese Studie, oder die Schüsse, muss man ja eigentlich sagen, die wir für diese Studie untersucht haben, waren alle geeignet, die Tiere schnell und ohne übermäßiges Leiden zu töten. Wir haben keine Hinweise darauf gefunden, dass es da Unterschiede gegeben hätte, dass also das eine schlechter tötet als das andere. Insofern kann man als Ergebnis eben aus dieser Arbeit tatsächlich sagen, dass die Tötungswirkung bei den Geschossen, die wir untersucht haben, im Tierkörper offenbar nicht vom Geschossmaterial abhängt.
Ja, nun mag das ja auch davon abhängen, wie die Trefferlage ist. Haben Sie jetzt, ne, Sie sind, wenn ich richtig informiert bin, ja auch Jägerin, also haben Sie jetzt bewusst gute Schüsse eben untersucht, oder gab es da auch eine gewisse Varianz, was jetzt die Treffpunktlage anging, sodass man eben auch die Tötungswirkung von weniger guten Schüssen, die ja zweifelsohne auch immer mal wieder vorkommen, mit bewerten konnte?
Wir haben uns beschränkt auf Schüsse durch die Brusthöhle, also auf Kammerschüsse, weil natürlich auch irgendwo eine Vergleichbarkeit gegeben sein muss. Also wenn man Gewebezerstörungen ausmisst, dann muss man ja in vergleichbaren, also muss man bei vergleichbarem Treffersitz messen. Letztendlich macht es wenig Sinn, einen Schusskanal in der Lunge mit einem in der Leber zu vergleichen, weil, wie gesagt, eben das Gewebe unterschiedliche Eigenschaften hat und man dann möglicherweise falsche Rückschlüsse ziehen würde, wenn man unterschiedliche Trefferlagen miteinander vergleicht. Deswegen haben wir das beschränkt eben auf Kammerschüsse. Letztendlich kann man aber ja den Rückschluss ziehen, dass wenn es bei vergleichbarem Treffersitz in der Kammer keinen Unterschied gibt, dass das mutmaßlich auch bei anderen vergleichbaren Treffersitzen so sein dürfte.
Okay. Wir kommen nachher noch auf die Zusammenfassung der Ergebnisse, aber zunächst einmal würde ich ganz gern noch einmal auf Ihr letztes, das ist, glaube ich, immer noch unveröffentlichtes Paper eingehen. Und das hat frei übersetzt den deutschen Namen oder Titel: Von ballistischer Seife bis zum Tierschutz haben bleifreie Jagdgewehrgeschosse ein geringeres Verwundungspotenzial als bleihaltige Geschosse. Der Titel ähnelt dem des vorherigen Papers ja zumindest inhaltlich sehr. Warum war es notwendig, das Thema noch einmal von dieser Warte aus anzugehen?
Das ist jetzt dann sozusagen der standardisierte Part, Entschuldigung, den wir ja vorher nicht dabei hatten, dass die anderen Teile der Studie beziehen sich ja alle auf Tiere, die tatsächlich im Rahmen der Jagdausübung erlegt worden sind, wo man natürlich immer Unterschiede hat, wo nicht alle Faktoren standardisiert werden können. Und uns ging es darum, das Potenzial der Geschosse eben auch nochmal wirklich unter Laborbedingungen sozusagen darzustellen. Deswegen eben nochmal die Betrachtung in einem Medium, in unserem Fall war das ballistische Seife, um da nochmal die standardisierte Variante hinzuzufügen als zusätzliche Betrachtung.
Also ich habe selber schon solche Versuche durchgeführt, aber es wäre trotzdem ganz schön, wenn Sie eben unseren Zuhörern auch nochmal erläutern, wie wir uns solche Schussversuche mit ballistischer Seife vorstellen können.
Das funktioniert im Prinzip so, dass man Seifenblöcke einer vorgegebenen Größe und von vorgegebener Dichte verwendet, die dann unter Standardbedingungen beschossen werden. In diesem Fall hat die Beschüsse die DEFA durchgeführt. Und wir haben, um eine gewisse Aussagekraft für die üblichen Jagdbedingungen in Deutschland zu haben, drei verschiedene Schussentfernungen simuliert, 50 Meter, 100 Meter und 200 Meter mit einem Kaliber, das wir wegen seiner Popularität ausgewählt haben, also 3006 Springfield war das in diesem Fall. Und dann wird der Block beschossen, wird hinterher aufgeschnitten und die Höhle, die dann in dem Block bleibt, die wird ausgemessen. Der Schusskanal wird also von der Ausdehnung her ausgewertet und daraus kann man dann eben entsprechend Rückschlüsse auf die Energieübertragung ziehen. Also das ist so das Standardverfahren.
Ja. Ja, wie Sie ja schon gesagt haben, auf der Jagd haben wir einfach keine standardisierten Bedingungen. Jeder Schuss wird unter unterschiedlichen Bedingungen abgegeben, auf unterschiedlich großen Wildkörper, aus unterschiedlichen Entfernungen, Winkeln und dergleichen. Was haben Sie denn jetzt bei diesen Schussversuchen mit ballistischer Seife für Erkenntnisse gewonnen?
Wir haben auch da wieder so ähnlich wie bei den computertomografischen Untersuchungen ausgemessen. Also im Prinzip auch wieder in Abständen von 5 Zentimetern und haben letztendlich gesehen, dass auch in der Seife es dass wir keinen materialabhängigen Einfluss auf die Ausdehnung dieser Wundhöhle oder dieser Schusshöhle feststellen konnten. Es gibt tatsächlich Unterschiede in der Schusskanalform. Das konnte man ganz gut sehen, dass nämlich die maximale Ausdehnung dieser Wundhöhle oder dieser Höhle in der Seife bei bleifreien Teilzerlegungsgeschossen näher am Einschuss sitzt als bei den anderen Geschosstypen, wo sie eben erst etwas tiefer im Block den maximalen Durchmesser sehen können und dann eben wieder einen abnehmenden Durchmesser. Also da gibt es Unterschiede, sodass man letztendlich daraus ableiten kann, dass bleifreie oder die, zumindest diese bleifreien Teilzerlegungsgeschosse, die wir in der Studie hatten, tendenziell eher für schwächeres Wild sich möglicherweise eignen, während die bleifreien Deformationsgeschosse und die bleihaltigen Geschosse dadurch, dass sie eben die maximale Wundhöhlenausdehnung erst etwas tiefer im Ziel erreichen, von der Tendenz her eher für etwas stärkeres Wild geeignet sind. Aber auch hier war es letztendlich so, dass es nicht ein materialabhängiger Unterschied ist, also dass nicht die Wundhöhlen bei dem einen oder dem anderen Material kleiner oder größer sind.
Ja, also wie groß waren die Blöcke jetzt bei Ihren Versuchen?
Die Blöcke waren 25 mal 25 mal 40 Zentimeter. Das ist so der Standardblock, der auch in anderen Versuchen von der DEFA verwendet wird und der auch insgesamt in der Literatur als Standard eigentlich beschrieben ist.
Und wenn wir jetzt eben uns diese 40 Zentimeter vor Augen halten, wenn Sie uns das nochmal ein bisschen detaillierter erklären, wie die Unterschiede jetzt in der Ausprägung der Höhle im Seifenblock ausgesehen hat und auch mal vielleicht so grob in Zentimetern, wie unterschiedlich die in der Tiefe ausgeprägt waren.
Also es war so, dass bei den bleifreien Teilzerlegungsgeschossen die maximale Ausdehnung dieser Höhle schon bei dem Messwert von in einer Tiefe von 5 Zentimetern erreicht war und dass ab dieser Eindringtiefe der Schusskanal dann wieder eher kleiner wurde. Bei den anderen Geschosstypen, da lag der maximale Durchmesser eher in einer Tiefe von 10 Zentimetern, wobei man das natürlich nicht einfach auf einen Tierkörper übertragen kann, denn die Seife hat ja eine Dichte, die Muskelgewebe ähnelt. Also wenn man jetzt diese 10 Zentimeter nimmt, dann sind das nicht 10 Zentimeter im Tierkörper. Das kann man nicht so 1:1 übertragen. Einfach dadurch, dass im Tierkörper es ja unterschiedliche wechselnde Gewebedichten gibt und die Struktur wesentlich heterogener ist als in so einem Seifenblock. Aber in der Seife war es tatsächlich so, das Maximum lag dann eher bei 10 Zentimetern und danach wurde die Höhle wieder kleiner.
Ja. Und bei den bleihaltigen Geschossen, wo hatten wir da eben das Maximum?
Das lag auch in diesem Bereich von 10 Zentimetern. Also da sind die bleihaltigen Geschosse und die bleifreien Deformationsgeschosse recht ähnlich gewesen. Der Unterschied lag nur, also der Unterschied betraf eben nur die bleifreien Teilzerlegungsgeschosse, die dieses Maximum wesentlich früher hatten.
Ah, okay, verstehe. Jetzt haben Sie schon gesagt, dass der Seifenblock, der hat keine Rippenknochen, der ist homogen auf ganzer Länge. Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen auf die das waren ja keine Schussversuche, aber die Untersuchung der Schüsse an dem erjagten Wild, also Ihr zweites Paper. Konnten Sie dort ähnliche Unterschiede feststellen?
Das ist eben tatsächlich schwer zu vergleichen. In den computertomografischen Aufnahmen war es so, dass wir im Prinzip ähnliche Schusskanalformen hatten, dass also der Schusskanaldurchmesser am Einschuss, das ist ja auch denke ich, ganz intuitiv nachvollziehbar, kleiner war als in 5 cm oder in 10 cm Eindringtiefe. Das betraf in diesem Fall tatsächlich alle Geschosstypen. Was wir da sehen konnten, war, dass die Durchmesser eben auch ja, sich zwischen den oder innerhalb der bleifreien Geschosse unterschieden haben, dass die Schusskanaldurchmesser größer waren bei bleifreien Deformationsgeschossen als bei bleifreien Teilzerlegungsgeschossen, es aber eben keinen Unterschied gab zwischen bleifrei und bleihaltig, sondern nur innerhalb der bleifreien Geschosse. Aber diese andere Schusskanalform haben wir in dieser Art nicht sehen können.
Ja. Welche Rolle hat denn das Gewicht der Tiere gespielt oder der erlegten Stücke? Konnte man dort eben auch einen Einfluss sehen auf die Entwicklung dieser Wundkanäle?
Das Gewicht haben wir mittelbar sozusagen über die Schusskanallänge einbezogen in diese computertomografischen Auswertungen. Und da gab es keine Unterschiede ja letztendlich zwischen den Geschosstypen. Also mehr Einfluss hat das auf unsere Auswertung nicht gehabt. Allerdings muss man sagen, dass wir zu einem erheblichen Teil ja Rehe und Schwarzwild untersucht haben. Also es war tatsächlich eher leichteres oder mittleres Wild, nicht unbedingt so die ganz starken Stücke, ja, die wir da untersucht haben. Aber man kann natürlich, wenn man die Daten zusammenführt, eben das habe ich ja eben schon angesprochen, schlussfolgern, dass wenn man auf starkes Wild jagt, dass dann ein Geschoss, das eben mehr Eindringtiefe hat, beziehungsweise dass das Wirkungsmaximum tiefer im Tierkörper erreicht, dass das dann sich vielleicht für diese Zielsetzung besser eignet. Sprich, ein bleifreies Deformationsgeschoss, zumindest im Vergleich zum bleifreien Teilzerlegungsgeschoss.
Ja, okay. Jetzt will ich Sie auch gar nicht mehr mit den Details dazu quälen, weil letztendlich interessiert uns wahrscheinlich alle unterm Strich Ihr Fazit. Wenn wir jetzt die verschiedenen Geschosstypen, bleihaltig, bleifrei, in den verschiedenen Ausprägungen uns anschauen, was ist unter dem Strich über alle drei Studien hinweg so Ihr Fazit?
Ja, unterm Strich ist das Fazit, dass wir keinen Beleg für diese Annahme gefunden haben, dass bleifreie Geschosse eine geringere Tötungswirkung hätten. Wir haben eher gesehen, dass es eine konstruktionsabhängige Geschichte ist. Das deckt sich ja auch mit anderen Studien, die zum Beispiel Karl Gremse, der ja sicherlich auch vielen Jägern ein Begriff ist, durchgeführt hat. Also letztendlich diesen Effekt des Materials, der immer wieder unterstellt wurde, den konnten wir so nicht nachvollziehen. Und wenn man das dann natürlich zusammensetzt mit den negativen Auswirkungen, die Blei hat für Wildtiere, für das Ökosystem, für die Lebensmittelsicherheit, dann spricht aus unserer Sicht eben doch alles dafür, bleifreie Geschosse zu verwenden.
Ja, ich möchte das nochmal ganz kritisch hinterfragen, weil Sie haben das jetzt schon wieder in den Kontext gepackt, aber rein auf die Schussversuche bezogen. Konnten Sie dort Unterschiede in der Leistung, in der Tötungswirkung der verschiedenen Geschosstypen feststellen?
Ja, es gibt da oder wir haben durchaus Unterschiede gesehen, die in vielen Fällen dann nicht unbedingt statistisch signifikant waren und die sich auch eher innerhalb der Gruppe der bleifreien Geschosse tatsächlich abgespielt haben. Ja, das geht eben auch wieder in die Richtung dessen, was ich eben sagte, dass die Konstruktion offensichtlich entscheidend ist und dass es da zumindest zu dem Zeitpunkt, zu dem wir untersucht haben, auch noch Geschosskonstruktionen gab, die ja weniger Tötungswirkung entfaltet haben, mutmaßlich, oder die kleinere Schusskanäle oder kleinere Höhlen in der Seife hinterlassen haben, aber tatsächlich dann eher konstruktionsabhängig und nicht materialabhängig.
Okay, und die Versuche haben Sie, Entschuldigung, das hätte ich natürlich ganz zu Anfang auch mal fragen sollen, die Versuche liegen schon ein paar Jahre zurück. Wann, in welchem Zeitraum haben Sie die Versuche durchgeführt?
Wir haben diese Versuche durchgeführt zwischen 2006 und 2009, sodass da natürlich Geschosse dabei sind, die jetzt schon in gewisser Weise überholt sind. Die Geschossentwicklung ist ja in dem Bereich eben auch weiter fortgeschritten und hat zu neuen Entwicklungen geführt. Nichtsdestotrotz sind die Erkenntnisse, was eben diese, die Frage eines materialabhängigen Unterschiedes angeht, ja, auch auf die jetzige Situation übertragbar.
Okay, also und Entschuldigung, nur nochmal, um wirklich größtmögliche Klarheit zu schaffen. Wenn ich das richtig verstanden habe, aber korrigieren Sie mich bitte, wenn ich falsch liege. Sie haben bei den bleifreien Teilzerlegern eben teilweise geringere Schusskanäle festgestellt. Ne? Und jetzt die Performance der Deformationsgeschosse, der bleifreien, war aber in keiner Weise schlechter als die der bleihaltigen Geschosse. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, das haben Sie richtig verstanden. Die war nicht schlechter als die der bleihaltigen Geschosse. Und bei den bleifreien Deformationsgeschossen, bei den bleifreien Teilzerlegungsgeschossen, Entschuldigung, da war die Variabilität tatsächlich sehr groß. Da gab es Geschosse, die sehr große Schusskanaldurchmesser hervorgerufen haben und auch andere Konstruktionen, die verhältnismäßig kleine Durchmesser hinterlassen haben. Also da war die Variabilität innerhalb dieses Geschosstyps deutlich größer als bei den bleifreien Deformationsgeschossen oder bei den bleihaltigen Geschossen. Also zusammenfassend kann man eigentlich nur sagen, dass wir keinen Grund gefunden haben, weiterhin bleihaltige Büchsengeschosse zu verwenden. Die Tötungswirkung nach dem, was wir untersucht haben, ist bei den bleifreien oder ist nicht materialabhängig bei bleifreien Geschossen schlechter. Und das Blei hat jede Menge andere negative Wirkungen. Insofern spricht aus meiner Sicht nichts dafür, weiter bleihaltige Geschosse einzusetzen.
Ja. Ja, das deckt sich auch mit dem, was ich persönlich aus der Praxis kenne und auch von vielen Jägern, die wirklich intensiv die Jagd betreiben, immer wieder höre, dass letztendlich nicht die metallurgische Zusammensetzung der Geschosse entscheidend ist, sondern die Treffpunktlage. Ja, Frau Trinogger, herzlichen Dank. Das war super spannend, dass Sie uns eben hier mal durch Ihre Forschungsarbeit geführt haben. Vielen herzlichen Dank dafür.
Ja, ich danke auch.
Ja, ihr Lieben, also das war sie jetzt erstmal, unsere Miniserie zum Thema Blei. Sei denn, ihr habt Fragen und dann setzen wir das Ganze natürlich gerne fort. Das hängt jetzt aber ganz allein von euch ab. So, für heute soll es jetzt aber erstmal gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr in 14 Tagen wieder mit dabei seid. Dann gibt es was, sehr wahrscheinlich etwas ganz Besonderes, wenn alles klappt. Bis dahin wünsche ich euch aber erstmal alles Gute und wie immer, bald man's heil.